Gut, wir kommen zu diesem Workshop zum Thema Sünde predigen. Ein paar Vorbemerkungen, ganz kurz. Es ist zweifellos sehr viel einfacher, am Fernseher zu sitzen und die Leistung der Fußballnationalmannschaft zu bemängeln, als selber auf dem Rasen zu stehen und ein gutes Spiel abzuliefern. Und es ist auch sehr viel einfacher, im Restaurant ein Essen, eine Mahlzeit zu kritisieren, als in der Küche zu stehen und selber was Vernünftiges auf den Tisch zu bringen. Und es ist sehr viel einfacher, auf dem Nachhauseweg vom Gottesdienst im Auto über die Predigt des Morgens herzuziehen und den Gottesdienst auseinanderzunehmen, als selber eine gute, packende, theologisch verantwortliche, gesellschaftlich relevante Predigt zu halten. Ich weiß das aus vielseitiger Erfahrung. Einerseits habe ich an der Universität verschiedene Homiletik-Koryphäen hören dürfen, Leute, die Standardwerke in Homiletik geschrieben haben. Und ich durfte ab und zu auch mal eine Predigt von ihnen genießen. Und bei manchen war ich dann doch sehr, wie die Engländer sagen, unterwältigt von dem, was ich gehört habe. Und ich habe natürlich auch mit vielen Studenten an verschiedenen Seminaren so meine Erfahrungen gemacht. Das ist immer interessant, wenn man eine Probepredigt, eine Predigt analysiert. Ich habe einige rausgesucht, deutsche, Schweizer, amerikanische Predigten, die ich hervorragend finde, und die schaue ich dann mit den Studenten und dann dürfen die dann ihre Kommentare abgeben. Und da wird mit absoluter Gnadenlosigkeit über diese Predigten hergezogen, und diese jungen Studenten, die lassen kein gutes Haar daran. Und wenn ich dann gegen Ende des Semesters von denselben Studenten das zweifelhafte Vergnügen habe, ihre Predigten zu lesen und zu beurteilen. Ich habe jetzt gerade die letzten 3 Tage mit Predigt, mit Examenspredigt, Korrekturen verbracht. Dann muss ich da eine Gnade walten lassen, die Sie anderen Predigern nicht gewährt haben. Deshalb, Predigtkritiker kann jeder sein, ein guter Prediger oder eine gute Predigerin nicht unbedingt. Und ich bin mir dessen bewusst, ich habe die letzten 15 Jahre bin ich fast jeden Sonntag auf der Kanzel oder auf der Bühne gestanden, meistens 2 bis 3 Mal, und ich weiß, welche Kämpfe und Geburtswehen mit Predigtvorbereitung auch verbunden sind. Also, wenn ich jetzt einige kritische Dinge anmerke, und um das ein bisschen spannend zu machen, muss man ja die Dinge manchmal ein bisschen zuspitzen, dann sage ich das auf diesem persönlichen, betroffenen, höchst empathischen Hintergrund. Ja? Gut, wir haben viel vor und nicht allzu viel Zeit, und ich möchte mit euch auch ins Gespräch kommen. Ich habe jetzt mal gedacht, ich versuche diese 9 Thesen, ich habe 9 Thesen aufgestellt, und ich versuche die mit euch zu lesen, jeweils den fettgedruckten Teil und einige kurze Anmerkungen zu machen, und ihr könnt das dann nach Hause nehmen und für euch quasi durchlesen, wenn ihr interessiert seid oder so. Ich werde nicht alles, was nicht fettgedruckt ist, das werde ich nicht alles noch lesen. Gut, zuerst 3 Thesen zu Problemanzeigen hinsichtlich gängiger Formen, und ich rede jetzt mal so von unserem pietistisch-evangelikal erweckt hochreligiösen Milieu. Problemanzeigen hinsichtlich gängiger Formen der Sündenpredigt. These 1. Besonders in evangelikal-pietistischen Kreisen fühlt man sich im Namen des Evangeliums zur Rede von der Sünde verpflichtet und versperrt dann doch mit der Art und Weise, in der von Sünde gesprochen wird, gerade den Zugang zum Evangelium. Ich habe da schon ein Leiden. Ein Leiden als lebenslanger Predigthörer und dann eben auch als Dozent und Korrektor von Examenspredigten. Ich habe einfach zu viele moralinsaure Vorträge gehört, in denen mit einer unglaublichen Begabung jeder Zuspruch der Bibel noch in einen Anspruch umfunktioniert wird, jede Verheißung noch zu einem Gesetz oder zu einer Regel gemacht wird und gerade schon kunstvoll das Gute an der guten Nachricht verpasst wird. Und das, das tut mir persönlich weh und das hat sehr viel zu tun mit dem Sündenthema. Thorsten Dietz schreibt in seinem Buch, und das hat mir sehr gefallen, wenn wir nicht lernen, so von Sünde zu reden, dass Menschen sich aufrichten, statt sich wegzuducken, dann verfehlen wir dieses Thema. Vielleicht habe ich, oder bestimmt habe ich nur eine sehr partielle Perspektive, aber ich habe das Gefühl, dass in evangelikalen Kreisen in diesem Sinne das Thema Sünde fast notorisch verpasst wird. These 2, ich versuche das ein bisschen zu entfalten jetzt, das vermeintlich von Paulus übernommene Prinzip, die Verkündigung des Evangeliums beim Aufweis der Sündhaftigkeit des Gegenübers zu beginnen, führt zu gänzlich unevangelischen Vereinnahmungsversuchen, welche das biblische Verständnis der Gnade Gottes nie einzuholen vermögen. Also ich habe das Gefühl, ein Teil des Problems unserer Rede von Sünde in Predigt und Verkündigung und Evangelisation, ein Teil des Problems liegt bei der strategischen, systematischen Verortung der Sündenrede. Wir sind es uns gewohnt, von der Sünde zuerst zu sprechen und dann von der Gnade, zuerst vom Problem und dann von der Lösung quasi. Und die meisten evangelistischen Traktate und Glaubenskurse sind immer noch so gestrickt, dass man dem Leser zuerst eigentlich seine Sündhaftigkeit andemonstrieren muss, um ihm nachher die Lösung zu präsentieren. Und manchmal, es wird verschieden geschickt gemacht, das Ganze, manchmal erweckt es den Eindruck, als ob wir die Leute zuerst ins Loch schmeißen müssen, um ihnen dann eine Leiter runterzureichen. Und das kann zu einem sehr problematischen Manipulierungsversuch auch werden. Also ich habe das, ich nenne Ross und Reiter, okay, die EE-Kurse habe ich früher so erlebt und es gibt Leute, die das hervorragend anders machen, aber ich habe das am Anfang so erlebt, vom Leitfaden her, und ich glaube, es hat sich einiges gebessert jetzt, aber vom Leitfaden her musste man den Leuten zuerst ihre Schuldhaftigkeit andemonstrieren. Und das habe ich habe das immer wieder als eine Vereinnahmungstaktik empfunden, die nur bedingt erfolgsversprechend ist. Wir stehen oft unter dem Eindruck, Menschen zuerst in einen evangeliumsoffenen Zustand versetzen zu müssen, um dann mit der Botschaft von Jesus zu landen. Und ich werde nachher noch darauf eingehen in einer anderen These. Ich sehe das einfach bei den Begegnungen Jesu mit Menschen, sehe ich das so nicht vorgeprägt. Und das sollte uns meiner Meinung nach zu denken geben. These 3. Das Sündenverständnis, vor allem in hochreligiösen Kreisen, ist meist stark individualisiert und moralisiert und geht so nicht nur an der biblischen Sündenrede in ihrer Sozialdimension und oft auch Pragmatik, sondern auch an der gesellschaftlichen Lebenswahrnehmung im Sinne der Vernetzung von Wirkungen und Verantwortlichkeiten vorbei. Was ich damit meine, ich glaube, die Rede von der Sünde, ein Problem liegt in der Verortung, ein anderes Problem liegt schon auch in der inhaltlichen Vorstellung dessen, was man mit Sünde meint. Ich bin zumindest aufgewachsen in einem Milieu, in dem man unter Sünde vor allem Einzelverfehlungen verstanden hat. So in diesem evangelikal-pietistischen Raum wurde Sünde als ein Einzelvergehen verstanden und oft wurde enorm kleinlich und enorm kasuistisch und kurzsichtig damit umgegangen. Also da gibt uns dann die Verkäuferin bei H&M, gibt uns 20 Rappen zu viel Rückgeld raus und wir merken das im Nachhinein und dann wird das Gewissen des evangelikalen Christen furchtbar geplagt und er findet nächtelang keinen Schlaf, bis er den langen Weg zum Laden wieder auf sich nimmt und diese 20 Rappen zurückerstattet. Aber die Arbeitsbedingungen des bangladesischen Mädchens, dass dieses Kleidungsstück, das er gekauft hat, in einer 100-Stunden-Woche in riesigen Fertigungshallen angefertigt hat. Diese Dimension bleibt völlig außer Sicht, aber die 20 Rappen, die belasten das Gewissen schwer. Und ich glaube, das geht das geht einerseits am biblischen Sündenverständnis vorbei. Ich glaube auch biblisch, gerade Jesus ist eben mit Gesetzen und Geboten teilweise erschreckend flexibel umgegangen und hat dann Stichwort Ehrenraufen am Sabbat, Stichwort Heilungen am Sabbat, hat durchaus zu sehr großzügigen Auslegungen von Gesetzen gefunden oder sehr kontextsensiblen Auslegungen. Und das sind sich Menschen vor allem in evangelikalen Kreisen nicht gewohnt. Leute haben Mühe zum Beispiel anzuerkennen, dass es legitime Gründe für Notlügen gibt. Damit kann man in manchen Kreisen schon wahnsinnig viel Irritation hervorrufen. Und dann haben Leute Mühe damit, dass im Zweiten Weltkrieg manche Leute Juden versteckt haben und dann die NS-Funktionäre anlügen mussten, weil sie natürlich nicht preisgeben konnten, dass sie hier Juden verstecken. Und das stößt dann schon an. Oder jemand, ich habe ein Büchlein in die Hände gekriegt, da hat es mir fast die Zehennägel hochgerollt, da hat einer dann gegen Dietrich Bonhoeffer angeschrieben und demonstrieren wollen, was für ein schlechter Mensch das gewesen sei. Das wäre gar kein rechter Christ gewesen. Der hätte ja in jedem zweiten seiner Briefe darum gebeten, dass man ihm neue Zigaretten schickt. Ja. Und da hat sich einer also wahnsinnig darüber aufgeregt, dass der Dietrich Bonhoeffer, dann lasst doch diesen Mann, der kurz vor seinem Tod ist, lasst ihm doch seine Zigaretten, um Gottes Willen. Aber in manchen Empfindungen geht das gar nicht. Da ist man ganz kleinlich und andere Dimensionen und auch die Kontexte geraten völlig aus dem Blickfeld. Gut, die nächsten drei Thesen versuchen, Lösungsansätze aufzuzeigen im Anliegen einer evangelischen Sündenpredigt. Wie sind wir in der Zeit, Michael? Ja, es geht ungefähr nicht ganz auf. These 4. Wahrhaft evangelische Sündenpredigt ist umfangen und gepackt von der Wirklichkeit und Wirksamkeit der Gnade Gottes, die uns in Jesus Christus begegnet und die dem Menschen nicht nur die Erkenntnis seiner Sünde allererst eröffnet, sondern ihm auch die Vergebung Gottes zusichert und ihn als Geliebten des himmlischen Vaters in die Arme schließt. Das ist jetzt eine Anlehnung an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ich glaube, wenn wir eine evangelische Rede von Sünde wiederentdecken wollen, dann tun wir gut, uns in die Fußstapfen Jesu zu begeben. Und es ist auffallend, wenn man die Begegnungen Jesu mit Menschen studiert in den Evangelien, es ist auffallend, dass er es eben gerade nicht nötig hatte, anderen zuerst ihre Sündhaftigkeit und Erlösungsbedürftigkeit zu beweisen. Also das klassische Schema evangelistischer Traktate und Glaubenskurse kann sich jetzt auf die Begegnungen Jesu mit Menschen gerade nicht abstützen, weil Jesus mit stadtbekannten Sündern umgegangen ist und nie eine Standpauke vorausgeschickt hat, um ihr Leben wieder ins Lot zu bringen, sondern er kehrt bei den Sündern ein, zum großen Unverständnis und zum großen Ärger der religiösen Elite, der Pharisäer, der Schriftgelehrten, er kehrt bei ihnen ein und begegnet ihnen mit einer kompromisslosen Annahme. Am Anfang der Begegnung von Jesus mit Menschen steht nicht die Klärung der moralischen Verfasstheit seines Gegenübers, sondern die kompromisslose Zuwendung des lebendigen Gottes. Und wir sehen nachher, dass aus dieser Zuwendung heraus Sündenerkenntnis durchaus erfolgt. Aber dieses Mantra, mit dem ich auch aufgewachsen bin, dass Gott sich vom Sünder distanzieren muss, das ist in der Menschwerdung Jesu natürlich überhaupt nicht abgedeckt. Also das ist dann schon fast witzig, wenn man behauptet, dass Gott sich vom Sünder distanzieren muss und das mit Jesus belegen will, weil in Jesus begibt sich Gott mitten unter die Sünder und lässt überhaupt keine Berührung Ängste erkennen, aber das ist nicht nur da schon falsch, sondern wird schon Lügen gestraft in der Sündenfallsgeschichte selber in Genesis 3, weil der Erste, der auf das vertriebene Paar außerhalb des Gartens wartet, ist der lebendige Gott, der mit ihnen weiter unterwegs ist. Also hier, glaube ich, hilft Jesus, Dinge auf den Kopf oder zurück auf die Füße zu stellen. These 5. wahrhaft evangelische Sündenpredigt baut nicht auf die zweifelhafte Kraft eines schlechten Gewissens, sondern auf die Kraft der Gnade Gottes, die durch den Heiligen Geist im Menschen wirksam wird und sowohl einen Veränderungswillen als auch eine Veränderungskraft hervorbringt, die authentische Transformationsprozesse anstößt. Also, ich würde hier mal auch ein Gegengewicht setzen. Der klassische Aufbau evangelistischer Traktate und Glaubenskurse setzt oft auf den Aufbau des Römerbriefs. Da wird ja auch mit dem Aufweis der Sündhaftigkeit begonnen. Aber praktisch alle Paulusbriefe sind eigentlich nach dem Muster gestrickt, dass im ersten Teil der Zuspruch des Evangeliums entfaltet wird. Epheser, Kolosser und so weiter. Der Zuspruch des Evangeliums in verschiedenen Bildern und Metaphern wird ausgeholt, wer wir sind in Christus und was wir haben in Christus. Und dann in einem zweiten Teil wird quasi der Anspruch der Nachfolge Jesu entfaltet. Und da besteht ein innerer Zusammenhang. Der Anspruch erwächst aus dem Zuspruch oder die geistlichen Ressourcen, dem Anspruch gerecht zu werden, die kommen erst aus dem Zuspruch des Evangeliums. Und man darf und kann das nicht auf den Kopf stellen, ohne schwerwiegende Konsequenzen für das, was man eben Evangelium nennt. Also ich habe hier geschrieben, die christlichen Haustafeln und überhaupt die paranetischen Passagen der neutestamentlichen Briefe müssen als Folgeerscheinungen eines Lebens begriffen werden, das mit der Wirklichkeit und Wirksamkeit der Gnade Gottes in Berührung gekommen ist. Also klassisch ist die Geschichte in Johannes 8, die wird ja gerne angeführt, wenn es um Sünde geht. Ja, wir müssen aber Sünde auch beim Namen nennen. Das hat der Herr Jesus der ertappten Sünderin auch gesagt, sündige hinfort nicht mehr. Aber interessant ist, dass es das Letzte ist, was Jesus dieser Frau sagt. Ja? Und sie wird ertappt bei ihrer Sünde und Jesus begegnet ihr in Würde und in Liebe, richtet sie auf, begegnet ihr auf Augenhöhe, stellt ihre Würde als Mensch wieder her vor diesem Publikum, das auf sie herabschaut. Und erst nach der Begegnung mit der Liebe Gottes in Jesus Christus oder aus ihr heraus, sagt er ihr, sündige hinfort nicht mehr. Und ich glaube, es ist eine zutiefst evangelische Auslegung, davon auszugehen, dass die Frau in der Begegnung mit Christus überhaupt erst die Möglichkeit gewonnen hat, nicht mehr zu sündigen. Und man darf und kann das nicht ohne gravierende Konsequenzen auf den Kopf stellen. These 6, wahrhaft evangelische Sündenpredigt, verzichtet auf kasuistische, moralistische Verkündigung, welche Sünde vor allem als Regelverstoß versteht und ahndet. Sie bevollmächtigt vielmehr zur mündigen Nachfolge, indem sie ihre Hörer für die tiefergehende Frage nach einem Verhalten im Sinne der Liebe Jesu sensibilisiert. Also, was ich damit meine, natürlich kann man, das hat Thorsten heute Morgen auch gesagt, natürlich kann man Sünde definieren als ein Verstoß gegen den Willen und das Gebot Gottes. Das ist eine gut biblische Definition von Sünde, aber man darf dann schon weiter fragen, was ist denn der Wille und das Gebot Gottes? Und Jesus gibt dem Willen und Gebot Gottes meiner Meinung nach ein ganz entscheidendes Framing, wenn er sie auf diese Größen auf das Leben in der Liebe zu Gott und dem Nächsten zurückführt. Er sagt, das ist der Wille Gottes, das ist quasi die Essenz der Tora, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Und Sünde, in diesem Reframing, wird Sünde zutiefst zu einem Verstoß gegen die Liebe, zu einem Verbrechen oder einer Verfehlung der Liebe. Und die evangelische Sündenpredigt stellt diese Liebe ins Zentrum und fordert Nachfolger und Nachfolgerinnen von Jesus heraus, aus dieser Liebe zu leben und in dieser Liebe zu leben. Versteht ihr? Ich glaube, christliche Ethik sollte nicht zuerst an den Grenzen orientiert sein, sondern am kraftvollen, heilvollen Zentrum. Es gibt doch diese Geschichte von Es gibt zwei Möglichkeiten für einen Hirten, seine Schafe nicht zu verlieren. Die eine Möglichkeit ist, einen Zaun um die ganze Weide anzulegen, damit kein Schaf den Zaun, also dieses Gebiet verlassen kann. Und die zweite Möglichkeit liegt darin, einen Brunnen in der Mitte der Weide zu bohren und damit sicherzugehen, dass kein Schaf Grund hat, die Weide zu verlassen. Und ich glaube, evangelische Sündenpredigt sollte von diesen Brunnen herum angelegt sein. Jetzt Kontextualisierungen im Blick auf eine moderne oder postmoderne säkularisierte Gegenwart. Das sind die drei letzten Thesen. These 7, der Begriff der Sünde ist in der Gegenwartskultur hoffnungslos, Fragezeichen, säkularisiert, ironisiert und banalisiert. Er hat seinen kirchlich-theologischen Gehalt verloren oder wird gerade gegen Kirche und Theologie als Instrument des kirchlichen Machtmissbrauchs verstanden und sollte darum, wenn überhaupt, nur noch mit entsprechender Erklärung gebraucht werden. Hier geht es mir also um den Gebrauch, um den wörtlichen Gebrauch des Sündenbegriffes. Es ist eine Binsenweisheit geworden, das in unserer Zeit Andy Loos hat es vorgeführt in seinem Gedicht oder Poetry Slam. Sünde ist wird fast nur noch in ironisch gebrochener Weise gebraucht. Der Begriff der Sünde, die Diätsünde, die Verkehrssünde, die Modesünde, das sind Dinge, die man nicht tun sollte, aber über die man auch lachen kann, wenn sie einem doch passieren und so. Das ist so diese verharmlosende, banalisierte, ironisch gebrochene Rede von Sünde, die überhaupt keinen theologischen Bezug mehr hat, keinen Gottesbezug mehr aufweist. Und wenn in der Öffentlichkeit von Sünde die Rede ist mit auf einem theologischen oder christlichen Hintergrund, dann ist oft gemeint Sünde als ein Instrument der Kirche, mit dem sie die Bevölkerung quasi in ihrem Würgegriff gehalten hat. Sünde ist quasi die Denkfigur, mit der die Kirche über Jahrhunderte hindurch die Bevölkerung geknechtet und an die Vergebungsmaschinerie der Kirche gebunden hat. Ja? Und wenn Leute unter Sünde das verstehen, dann eignet sich der Begriff natürlich extrem schlecht, um das Problem einer nichtchristlichen Gesellschaft zu beschreiben, wenn diese nichtchristliche Gesellschaft mit Sünde eigentlich das Vergehen der Kirche selber meint. Also deshalb sage ich, wenn wir von Sünde, ich sage nicht, wir sollten den Begriff nicht mehr gebrauchen, aber ich sage, wenn wir ihn gebrauchen, müssen wir ihn reframen. In diesem Sinne, wie ich das jetzt versucht habe, in den mittleren drei Thesen anzudeuten. Wir müssen ihn erklären. Ohne Erklärung wird der Sündenbegriff fast notwendigerweise missverstanden. These 8, die mit Sünde angezeigte theologische Verfasstheit des Menschen ist auch und gerade angesichts der Wirklichkeitserfahrung vieler Zeitgenossen durchaus vermittelbar, weshalb es sich anbietet, der wörtlichen Rede von Sünde alternative Begriffe zur Seite zu stellen, die im gegenwärtigen Sprachgebrauch näher an den eigentlichen Gehalt des Sündenbegriffs heranführen. Das hat Thorsten ja selber empfohlen, heute Morgen sich zu überlegen, in welchen Begriffen, in welchen Geschichten, in welchen Metaphern wir heute von Sünde sprechen können, so dass die Rede anschlussfähig ist an die Lebenserfahrung und Lebenswirklichkeit heutiger Zeitgenossen. Das hat übrigens Hans-Martin Gutmann in einem spannenden Aufsatz zur Sündenpredigt hat er geschrieben, die Sündenpredigt sollte die Lebensrealität der Zeitgenossen aufschließen. Und ich glaube, es bestehen Möglichkeiten, dass eine christliche Rede von Sünde genau das tut. Weil die Klagen, dass das Sündenbewusstsein, ich komme in der letzten These noch stärker darauf zu sprechen, die Klage, dass Sündenbewusstsein einer neuen Generation wäre quasi völlig unterentwickelt und man hätte überhaupt keine Ahnung mehr. Die Leute verbinden mit dem Begriff der Sünde entweder nichts mehr oder das Falsche. Aber ich glaube sehr wohl, dass die mit Sünde theologisch gemeinte Sache immer noch anschlussfähig ist, auch an die Lebenswirklichkeit einer jungen Generation. Der Rainer Knieling hat ein spannendes oder zwei Büchlein geschrieben, eine Homiletik unter dem Titel Was predigen wir? Und dann ein anderes Buch mit Scheitern im Titel, das mir jetzt nicht gerade in den Sinn kommt. Aber er hat vorgeschlagen, die Rede von Sünde zu ersetzen oder zu ergänzen durch die Rede vom Scheitern. Und er weist meines Erachtens ziemlich schlüssig nach, dass gerade eine postmoderne Generation eine sehr deutliche Vorstellung davon hat, dass unser Leben scheitern kann oder fast schon mit Notwendigkeit scheitern muss. Und er sagt, hier bestehen große Anschlussmöglichkeiten für eine christliche Rede von dem, was wir unter Sünde meinen, scheitern, als er beschreibt es als die Differenz zum, wo habe ich das jetzt irgendwo, als die wahrgenommene Differenz zum gelungenen Leben. In der Postmoderne ein großer Leitstern, das gelingende Leben, ein Leben, das irgendwie gelingt. Und Leute scheitern daran, dieses gelingende Leben selbst zu verwirklichen. Und er schlägt das stimmig vor, mit dem Begriff des Scheiterns zu arbeiten. Ich habe sehr viel mit dem Begriff der Zerbrochenheit gearbeitet. Und das ist für mich sehr zugänglich. Ich empfinde mich zutiefst als eine zerbrochene Existenz auch, in vielerlei Hinsicht. Und ich habe oft in Predigten, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann ich das letzte Mal das Wort Sünde gebraucht habe in Predigten. Wahrscheinlich ist es Jahre her. Aber Leute, die meine Predigten hören, würden mir sicher zugestehen, dass ich kein Happy, Clappy, Wohlstands-, Freuden-, Optimismus-Prediger bin. Ich spreche sehr viel von dem, was theologisch mit Sünde gemeint ist, aber ich rede oft von der Zerbrochenheit unserer Existenz, dass wir zerbrochene Menschen sind, die wiederum im Leben anderer vieles zerbrechen. Und ich würde euch einfach ermutigen, Begriffe zu suchen und zu finden oder auch zu zu experimentieren mit Begriffen, die von Sünde, die Sünde umschreiben. Letzte These 9, das im Zuge der Globalisierung gewachsene Bewusstsein sowohl für die individuelle Verantwortung wie für die soziale Verstrickung des Menschen in weltweite Unheilszusammenhänge ist strukturell hoch anschlussfähig für die Rede von den Sünden und der Sünde bzw. vom Tat- und Verhängnischarakter menschlicher Existenz, ja sogar für die Rede von der Erbsünde. Also wir sind in einer Gesellschaft, der Megatrend der Globalisierung durchdringt alle Lebensbereiche. Und gerade eine neue Generation lebt völlig selbstverständlich auf damit, dass wir eben in einer Güter-, Personen- und Datenverkehrsgesellschaft leben. Die Welt ist zum Dorf geworden, Global Village. Man kommt einander näher und das heißt auch, dass die chinesische Fabrikarbeiterin, die meine Turnschuhe zusammennäht und dabei giftigen Dämpfen ausgesetzt wird, die sie kinderlos machen, oder das Kind im Kongo, das unter Todesgefahren mit bloßen Händen das Kobalt schürft, das dann in meinem Handy verbaut wird. Oder der südamerikanische Maisbauer, der sein Korn für die Produktion von Bioöl oder Biokraftstoff abgibt, währenddem seine Familie verhungert. Diese Leute, das sind in einer globalisierten Gesellschaft, spätestens in einer globalisierten Gesellschaft, sind das unsere Nächsten geworden. Im biblischen Begriff, aber durchaus auch im nachvollziehbar für gerade Angehörige einer jungen Generation. Wir sind bei uns jetzt im ICF, habe ich das immer wieder erlebt, dass gerade in einer jungen Generation das Bewusstsein dafür, dass wir in globale Zusammenhänge verwickelt sind und dass wir mit unserer bloßen Existenz, eben ob wir schlafen oder nicht, auch beim Schlafen mit unserer bloßen Existenz, haben wir Teil an Unheilszusammenhängen in dieser Welt, mit unserer Existenz als westliche Europäer. Sind wir Teil von strukturellen Ungerechtigkeiten. Und einerseits sind, und man kann an dieser Verfasstheit kann man den Tatcharakter der Sünde sehr gut veranschaulichen. Wir sind Täter in dem System. Irgendwie wollen wir das billige Zeug nicht kaufen, aber irgendwie kaufen wir es dann doch, weil man ja doch irgendwie nicht verzichten kann darauf und so. Und wir sind ständig irgendwie in diesen Spannungen drin und treffen viele falsche Entscheidungen, Bedingungen, die dazu führen, dass diese ungerechten Systeme aufrechterhalten werden. Und gleichzeitig sind wir auch hineingeworfen in diese Systeme und können uns selbst bei den besten Anstrengungen nicht vollständig herausnehmen. Das ist der Unheils- oder der Verhängnischarakter von Sünde. Und ich habe dann zuletzt geschrieben, hier bestehen Anknüpfungspunkte für eine biblisch-theologische Rede von Sünde, die in der Klage um den Verlust des Begriffs meist untergehen. Ich würde mich einfach dafür stark machen, nicht zu sehr dem Sündenbegriff nachzutrauern. Ich würde immer noch versuchen, ihn wiederzubeleben durch Erklärung, aber ich würde dem jetzt auch nicht allzu viele Tränen nachweinen, sondern eher versuchen, die Sache der Sünde anschlussfähig zu machen. Und eine neue Generation bringt ein Bewusstsein mit für die Verantwortung und das Verhängnis von Sünde, gerade in globalen Zusammenhängen, an dem wir meines Erachtens erfolgreich anknüpfen können. Vielen Dank. Jetzt weiß ich nicht, wie sind wir in der Zeit? Ja gut, also dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Wann geht es denn weiter? Das ist im Unterricht immer dasselbe. Ich bin mit Zeiten ganz, ganz schlecht. Wann geht es weiter? 3:45? Ah, ja gut, aber dann müssten wir jetzt mal, dann mit Gruppenarbeit ist nichts mehr. Um 20:30 ist schon Pause. Okay, dann schlage ich mal vor, dann lass uns doch mal, ich habe das jetzt bewusst ein bisschen zugespitzt. Übrigens, ich muss das vielleicht doch noch mal sagen, ich hätte vielleicht besser den EE-Kurs nicht erwähnt, weil ich niemanden unnötig auf die Füße treten wollte. Alle Leute, die ich kenne, die an den EE-Kursen beteiligt sind, sind ganz hervorragende, vorzügliche Nachfolger von Jesus, die das sehr wahrscheinlich sehr viel besser machen, als ich das gemacht habe, als ich das geübt habe. Aber in der Anlage des Kurses habe ich theologische Anfragen. Okay, lass uns über die ersten drei Thesen, ja? Ja? Das betrifft ja die ersten drei Thesen, das ist gut. Nein. Ja, ja. Inwiefern würdest du auch theologisch sagen, dass die Erkenntnis von Sünde eigentlich gar keine Voraussetzung sein sollte für die Identität von Christus, sondern wir müssen viel eher auch annehmen sollten als eine Folge der Hinwendung zu Christus. Also erst durch die Hinwendung zu Christus, ich sage jetzt in deinen Worten, werden wir uns doch unsere Bedürftigkeit und Zerbrochenheit bewusst. Wenn du sagst es richtig, es versperrt ja gerade den Blick auf Christus. Ja. Ich denke, weil wir es als Voraussetzung sehen für die richtige Evangeliumsverkündigung. Ja, also ich würde auch in die Richtung gehen und sagen, die Sündenerkenntnis ist eigentlich nicht Voraussetzung, sondern Folge der Begegnung mit Christus. Natürlich dürfte man dann schon noch mal fragen, was schiefgegangen ist in einer Frömmigkeit, die quasi selbstverständlich die Gnade und Barmherzigkeit Christi annimmt, aber noch nie irgendwie in Berührung gekommen ist mit der eigenen Zerbrochenheit oder Sündhaftigkeit. Da wäre dann auch was schiefgegangen. Aber ich glaube schon, dass gerade in den Begegnungen mit Jesus, das eine der Haupteinsichten von mir war, zu sehen, ich habe buchstäblich, kann mich an kein einziges, an keine Begegnung von Jesus mit Sündern erinnern, die mit dem Aufweis der Sündhaftigkeit begonnen hat. An keine einzige. Und ich habe den EE-Kurs erwähnt, weil ich das Gefühl gehabt habe, als ich das vor 10 Jahren mitgekriegt habe, es ist nirgend noch nie so ungeschickt gemacht worden wie im EE-Kurs. Ja, da ist dieses Beispiel, ja echt jetzt, ist das Beispiel, wenn du 10 Eier hast und du machst ein Omelett damit und ein Ei ist verdorben, dann würdest du das Omelett noch essen? Nee, würde ich nicht. Genauso kann Gott dich nicht annehmen, wenn du nur eine Sünde begangen hast. Es ist eine katastrophale Gottesvorstellung dahinter. Das verstehe ich. Also ich finde das einfach nur schrecklich und es ist auch intellektuell irgendwie beleidigend, dieses Beispiel mit dem Omelett. Also das ist mir deshalb so geblieben, weil ich einfach gedacht habe, was ist das für ein Gottesverständnis? Egal. Gut. Sorry. Herr Uwe.
Also mein Eindruck ist,
Ja.
Evolutionstheologie und mein Eindruck, das könnte Thorsten wahrscheinlich besser sagen, dass man durchaus die dogmatisch richtige Einsicht von Gesetz und Evangelium übernommen hat in der Verkündigung, in der evangelistischen Verkündigung. Du hast eben gesagt, Römerbrief als Vorlage.
Ja.
Ist ja interessant, wenn man guckt, der Römerbrief ist ja eben an die christliche Gemeinde.
Ja, eben.
Die Selbstvorstellung des Paulus, weil die den Rom nicht kannten. Also müsste man für eine neue Missionstheologie, das passiert ja schon viel stärker, anknüpfen am Handeln Jesu. Also ich habe das Gefühl, dass mit Gesetz und Evangelium, das eigentlich ein Stück aus dem Luthertum kommt und da vielleicht übertragen worden ist im Pietismus oder später in der evangelikalen Bewegung, aber da bin ich kirchengeschichtlich nicht so fit. Draußen liegt.
Ja, also ich finde, du hast es gut erklärt, dass die Kategorie des Gesetzes, die Luther ja sehr stark aufbaut, ist moralisiert worden.
Genau.
Und wird dann sehr schnell aufgeladen mit einem Kulturpessimismus und mit einem bösen Blick auf die Menschen und mit allerlei Verachtungen, auch allerlei Selbsthass, den man gedeutet findet in dieser religiösen Sprache, aber gerade nicht das, was Gesetz eigentlich lutherisch wäre, also der Aufweis dieses Misstrauens gegenüber Gott, dieser Beziehungsstörung. Und diese moralische, moralistische Verkleisterung des Sündenbildes ist dann natürlich verhindert. Ja.
Andere Fragen oder kritische Rückmeldungen oder Ergänzungen zu den... Ja?
Du hast gesagt, wir müssen den Sünden neu erklären und neu fühlen und ein neues Framing geben. Ich glaube, das geht nicht um den Sündenbegriff.
Ja.
Das Ganze passiert in all diesen theologischen Begriffen, die wir gerne verwenden und zur christlichen Sprache werden. Also Reich Gottes muss man genauso framen. Was meine ich damit?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das ist ja, Begriffe haben in unterschiedlichen Sprachspielen ganz unterschiedliche Bedeutungsinhalte und ich denke einfach, es gibt theologische Begriffe, die sich stärker verschliffen haben als andere. Wenn man von Gnade spricht, auch da gibt es einiges zu klären, aber ich würde immer noch sagen, dass Leute landläufig unter Gnade vielleicht etwas verstehen, was noch näher beim biblischen Verständnis ist, als wenn man den Begriff Sünde verwendet. Das ist da Ich habe das Gefühl, das ist einer der besonders havarierten theologischen Grundbegriffe.
Ja, der Begriff der Schuld noch anschlussfähig. Kannst du dazu noch etwas sagen? Schuld. Mhm. Und es greift ja schon Jesus auf im Vaterunser zum Beispiel, wo ja das griechische Wort sehr stark auch mit Geldschuld verbunden ist.
Ja.
Und also
ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ich bin da ein bisschen ambivalent. Ich glaube schon, dass es hilfreiche Zusammenhänge gibt oder Kontexte, in denen Schuld ist ja so quasi, die wird oft als das ethische Pendant zum Sünde ist der theologische Begriff und Schuld ist quasi die ethische Konsequenz daraus. Das Problem dieser Metaphorik ist, dass manche gerade in evangelikalen Kreisen ein sehr ökonomisches oder mathematisches Schuldverständnis haben und quasi diesen Strom würde ich dann nicht verstärken wollen. Also das geht bis in Absurditäten hinein. Ich habe das letztens besprochen mit Leuten, zum Beispiel Selbstmord, ein Riesentabu in evangelikalen Szenen, weil man quasi dann, ich bin noch aufgewachsen mit diesem Gedanken, ja jemand, wenn jemand, dessen letzte Tat ein Mord war, kann natürlich nicht gerettet werden. Und das, weil dieses Verständnis dahinter ist dieses ökonomische Verständnis, mein Schuldenkonto muss auf Null sein. Deshalb jeden Abend immer brav seine Sünden bekennen, damit man immer das Konto wieder auf Null kriegt. Ja? Und die Gnade Jesu, die bringt mein Konto dann auf Null. Wenn du Selbstmord begehst, ist deine letzte Tat eine Sünde. Das heißt, du kommst quasi schuldig vor den Thron Gottes und kannst nicht gerettet werden. Das hat sogar schon dazu geführt, dass Leute gesagt haben, ja, also wenn Selbstmord, dann würde ich von einem hohen Gebäude springen, dass ich unterwegs nach unten noch Buße tun kann von meiner Sünde, oder? Das ist dann so die Absurdität Also das will ich jetzt natürlich dir überhaupt nicht unterstellen, gell? Aber das wäre dann die Absurdität eines mathematisch-ökonomischen Schuldverständnisses. Das würde ich nicht befördern wollen, aber du hast natürlich recht, was Schuld ist. Wir leben in einer Schuldengeneration, viele junge Leute haben finanzielle Schulden und da gibt es ja Berührungspunkte. Was würdest du sagen, Thorsten, wie schätzt du das Potenzial von der Rede von Schuld ein?
Je nachdem, was du sagst, finde ich schlüssig. Ich glaube, Schuld könnte kein Platzhalter oder Stellvertreter für Sünde sein, aber die Rede von der Sünde kann sich profilieren als christliche Auslegung des moralischen Phänomens Schuld und müsste sich aber als Auslegung darin erweisen, dass es gerade diese Verkürzung der moralischen Perspektive deutlich macht. Also es geht eben nicht nur um quantifizierbare Taten, sondern es geht um das Personsein, ja. Die Haltung. Es geht um das Umfassende, auch dieses nicht gruppenbildende, die Guten und die Bösen, sondern das Universale. Ja. Insofern wäre die Rede von der Sünde ein Auslegungsmodus des moralischen Phänomens von Schuld.
Ja. Schön. Ja, wunderbar gesagt.
Ja, also wenn jetzt... Es tut mir leid, ich hab die Zeit nicht völlig im Kopf, aber wenn wir um halb Schluss machen wollten, dann sind wir schon 2 Minuten über der Zeit. Also von mir aus können wir auch noch eine Frage beantworten und so, dann, oder ist das okay? Wer das Bedürfnis verspürt, sich zurückzuziehen, einen dritten Kaffee auf eigene Kosten herauszulassen, der soll sich frei fühlen. Ja, gibt es noch eine Anmerkung oder eine Rückfrage?
Ja.
Ja, genau. Ja, Thorsten, genau. Was würdest du dir für Fragen stellen, Thorsten? Ja, was könnten wir Thorsten fragen? Das ist eine gute Idee. Ja, genau. Frag du mal und dann kann ich das aufschreiben, dann haben wir was für Thorsten dann. Ja, also gut, das ist jetzt eine Frage ausdrücklich an meine Predigtpraxis oder was? Ja. Ich versuche immer beides deutlich zu machen. Also ich versuche eben den Tat- und Verhängnischarakter der Sünde deutlich zu machen. Ich würde auch nicht, das ist ja ganz auch ein Kennzeichen einer postmodernen Gesellschaft, dass sie sehr reflexiv schon die Opferrolle einnimmt und sagt, ich bin Opfer meiner Umstände, es gibt einen guten Aufsatz dazu, hast du den gelesen, von der Kunst, es nicht gewesen zu sein, von diesem Tück, kennst du den? Ja, 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 genau. Von der Kunst, es nicht gewesen zu sein. Und der hat eben das aufgegriffen, die Kennzeichen einer, vor allem einer oder unserer Zeit, eben sich zurückzuziehen und es dann nicht gewesen sein zu wollen oder eben es zu erklären mit. Und da würde ich schon die Leute beim Schopf packen und sagen, du bist nicht nur Opfer deiner Umstände, sondern bist auch Täter, der neue, unheilvolle Umstände setzt unter Umständen. Also... Ja, jetzt für den Thorsten etwas ganz Kniffliges. Was habt ihr da? Ja?
Du hast angesprochen, die Sündenerkenntnis, das ist ein Thema, das mich beschäftigt. Mhm. Du hast so einen Kommentar gemacht. Es kann auch irgendwie etwas schief gehen, wenn da überhaupt keine, egal ob es Sünde oder die Schuld oder moralische Empfehlung, was auch immer, aber ich stelle fest, in unseren Kirchen haben wir Leute, Sünde-Predigst in dem Sinn, die leben in einem Bewusstsein, dass es okay ist, was auch immer ich tue,
ja.
Es rechtfertigen oder die Gnade betonen. Und ich mich frage, erkennen Sie, dass das vor Gott nicht richtig ist? Oder? Und manchmal muss ich wirklich sagen, ja, das tönt, was schiefgelaufen, hast einen Kommentar gemacht. Was ist da schiefgelaufen? Mich würde es interessieren, was du genau oder was ist da schiefgelaufen?
Ja.
Ist das eine falsche Annahme, dass vielleicht gar nichts schiefgelaufen ist?
Ja, ja. Das ist eine sehr gute Frage, die ich auch mit Freude an Thorsten weiterleite. Dann. Genau, das ist gut. Dann belassen wir es doch bei der. Ich glaube, ihr habt mir schon genug lange zugehört. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis später.